Ich habe in einem Kuvert auf der Post einen Brief bekommen und darin fand ich so zwei solcher Tabs, die ich als Bonbons interpretiert habe. Ich habe die rausgenommen, bei mir auf den Schreibtisch gelegt, den Brief habe ich ins Altpapier getan und irgendwann beim Arbeiten hatte ich dann Lust auf einen Traubenzucker. Daffeli, ich dachte, ich brauche Energie. Ich habe so eines genommen, habe es ausgepackt, habe es in den Mund geschoben und wollte schon gleich weiterarbeiten. Als ich anhielt und das Ding wieder rausnahm, ich habe es untersucht. Ich verstand nicht, was das sein soll. Ich begann auf der Verpackung zu lesen und da steht, pour water over the mini tissue. Ich soll da Wasser über dieses kleine Tüchlein werfen oder schütten, damit es sich entfaltet und ich dann meinen Schweiß abtupfen kann. Und da habe ich mir gedacht, hätte ich das doch zuvor gelesen. Hätte ich das doch vorher gelesen. Mein Predigtthema ist, lest deine Bibel, bat jeden Tag. Und es geht um den Gewinn, den wir haben, wenn wir die Bibel lesen. Die Bibel, sie wird ja auch Heilige Schrift genannt. Oder Gottes geschriebenes Wort. Das ist gewichtig, gell? Das ist wirklich gewichtig, wenn wir Gottes geschriebenes Wort bei uns haben. Da wäre es empfindlich schade, wenn ich irgendwann mal sagen müsste, hätte ich doch das zuvor gelesen. Als Kind lernte ich das Lied kennen, lies deine Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Lies deine Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen möchtest. Wir sangen es in allen möglichen Sprachen. Also ganz sicher Französisch und Englisch, vielleicht auch noch Italienisch, auf Spanisch haben wir es auch schon mal versucht. Es gibt es wahrscheinlich in sehr vielen Sprachen. Und das, was da gesungen wird, habe ich auch verinnerlicht als Kind. Beten und mit Gott reden, eine gute Gewohnheit. Die Bibel zu lesen, darüber nachzudenken, eine regelmäßige bis tägliche Gewohnheit. Aber stimmt es auch, was in diesem Lied steht, wenn du wachsen willst? Also lies deine Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ist das wirklich so, dass Bibel lesen und beten etwas damit zu tun haben, dass wir im Glauben wachsen, dass wir als Persönlichkeit wachsen, dass wir stabilere Menschen werden, dass wir innerlich wachsen? Diese Predigt handelt vom Wert der persönlichen Zeiten mit Gott. Und ich nehme den Impuls auf aus dieser Broschüre, die wir von vorgestellt bekommen haben, die zur Allianzgebetswoche 2021 zusammengestellt worden ist. Wort, begeistert vom Buch der Bücher. Seite 4, der erste Impuls von Olly Proctor, der ist die Inspiration für diese Predigt heute. Es gibt also heute auch kein Predigt-Handout, sondern ich weise auf dieses Dokument hin. Man kann das übrigens auch herunterladen. Auf unserer Webseite ist ein Link dazu. Man kann eingeben, Allianz Gebetswoche, man kommt automatisch im Internet auf das. Und wer die Bibel-App YouVersion hat, der kann dort Lesepläne suchen, gibt Wort ein und bei Wort kommt sofort dieser achttägige Bibelleseplan. Bibelleseplan, ja? Wir reden ja davon, regelmäßig die Bibel zu lesen. Also eine super Gelegenheit, wenn du die Gewohnheit noch nicht hast, jeden Tag einen Impuls aus der Bibel zu bekommen, einen Satz aus der Bibel und einige Gedanken dazu, dann nutze die Chance ab heute. Lies diesen Wort-Bibelleseplan. 8 Tage. Am nächsten Sonntag werden wir dann wieder einen Gottesdienst haben zum letzten Impuls. Es geht dabei nicht nur darum, die Bibel einfach zu lesen, sondern es geht darum, sie zu verinnerlichen. Die Bibel zu verinnerlichen, da ist mehr als einfach, ich lese eine WhatsApp-Nachricht und das stimmt, da hat mir jemand was geschrieben. Es ist mehr als die Schlagzeilen lesen, sondern da geht es wirklich tiefer. Und der Merksatz für heute, den finden wir auch in dieser Broschüre, das Wort, und es steht in der Bibel im Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige oder gegen dich sündige. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Der Psalm 119 ist ein Gebet. Der ganze Psalm, das längste Kapitel, das wir in der Bibel finden, 176 Verse, alles ein kunstvolles Gebet, dichterisch zusammengestellt. Und es handelt wovon? Von Gottes Wort. Immer wieder, ich will dein Wort studieren, ich will es lernen, ich finde darin Lebenskraft. Oder wie hier, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Also da steht zwar nichts vom Lesen der Schrift, aber es steht davon, das Wort Gottes im Herzen zu behalten. Das bedeutet also lesen und darüber nachdenken und es verinnerlichen. Stell dir vor, du bist beim Arzt, der hat eine Diagnose gestellt und gibt dir jetzt ein Medikament. Dann sagt er dir, bevor er das Medikament gibt, dreimal täglich vor dem Essen. Er schreibt es noch auf, nimmt eine Etikette, klebt es auf das Medikament, drückt es dir in die Hand und sagt, dreimal täglich vor dem Essen. Du gehst nach Hause und denkst, ach, wie war das jetzt schon wieder, vor oder nach dem Essen? Du nimmst das Medikament und liest die Etikette, stimmt, dreimal täglich vor dem Essen. Du machst das heute so. Morgen erinnerst du dich nicht mehr, war es jetzt dreimal täglich oder doch nur zweimal. Du nimmst das Medikament, schaust nach, liest es und siehst dreimal täglich vor dem Essen. Vielleicht murmelst du das sogar vor dich hin. Es gibt so Leute, die führen solche Selbstgespräche. Dreimal täglich vor dem Essen. Weißt du, was machen wir genau das? Wir verinnerlichen das Wort des Arztes. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, könntest du jetzt zum Arzt sagen. Ich habe dein Wort jetzt in meinem Herzen, ich habe so oft gelesen, damit ich nicht wieder dich sündige, lieber Arzt. Damit ich nicht anders handle, als du es mir gesagt hast. Und genauso ist es mit Gottes Wort. Gottes Wort. Ich weiß, dass Gott redet, wie der Arzt redet. Aber es ist gut, ist es aufgeschrieben, was Gott gesagt hat und was Gott sagt. Deswegen haben wir das geschriebene Wort Gottes. Und das lese ich. Und ich lese es wieder. Und vielleicht murmle ich es vor mich hin. Und ich denke darüber nach. Ich überlege, was bedeutet es für mich? Wie will ich das umsetzen? Ich verinnerliche es. Wozu das? Wozu verinnerlichen wir Texte? Also bei der Medikamentbeschreibung, wie oft das genommen wird, geht es ja nicht darum, dem Arzt eine Freude zu machen. Ich verinnerliche das nicht, um den Arzt zu erfreuen. Ich verinnerliche es auch nicht, damit ich gewissenhaft meine Medizin nehme, sondern letztendlich verinnerliche ich das, damit ich gesund werde. Warum will ich die Bibel lesen und dieses wunderbare Wort von Gott verinnerlichen? Warum denke ich darüber nach? Eigentlich nicht in erster Linie, um Gott eine Freude zu machen. Natürlich hat Gott Freude, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Logisch, wie wir alle Freude haben, wenn uns jemand zuhört. Es geht auch nicht darum, dass ich ein besserer Bibelleser werde. Einer, der die Bibel besser anwenden kann. Wie der meint, ich mache jetzt das mit der Medizin. Ich werde ein besserer Medizin-User, ein besserer Anwender, genau. Sondern ich mache das mit der Bibel, hier steht es, damit ich nicht gegen Gott sündige. Das hat einen Zweck, damit ich nicht gegen dich sündige. Also merken wir, die Bibel, das Verinnerlichen der Bibel, das hat eine Wirkung, die ist wunderbar. Die ist gut, die verändert uns. Das ist ein starkes Ziel, nicht gegen Gott zu sündigen. Weißt du, kein Mensch lebt ohne Fehler. Keiner ist perfekt, außer Jesus, der war ohne Fehler. Er war so nah am Herzen seines Vaters im Himmel, dass er mit nichts in der Welt diesen Vater enttäuschen oder beleidigen oder verletzen wollte. Er wollte gar nicht sündigen. Ich denke, diesen Willen haben viele von uns auch. Bei Jesus war es auch so, dass er Gottes Wort so verinnerlicht hatte, diese Schrift so verinnerlicht hatte, es ist erstaunlich, dass er wusste, was gut und böse ist. Er wusste intus, wie sich verhalten. Jüdische Kinder damals haben schon sehr viel, auch heute jüdische Kinder, viel über die Heiligen Schriften gelernt. Sie haben vieles auswendig gelernt. Jesus kannte die Heilige Schrift sehr, sehr gut. Wir wissen das aus einer Episode, als er 12-jährig war und mit Theologen diskutierte. Bei Jesus ist es aber auch so, er ist Gott. Er ist Gottes Sohn, der Mensch geworden ist. Und deswegen hatte er die Kraft und die Fähigkeit, nicht zu sündigen. Ist er gestorben am Kreuz? Und wir lernen, dass Gott unsere Schuld genommen hat und sie auf Jesus gelegt hat, als er am Kreuz starb. Und so hat er für unsere Schuld bezahlt. So hat er unsere Angst getragen und so hat er unsere Scham und Schmach mit sich in den Tod genommen. Jetzt kann er uns anbieten, dass er uns unsere Sünden vergibt, weil er bereits dafür bezahlt hat. Und das ist unser Evangelium. Damit ich nicht gegen dich sündige, haben wir jetzt verinnerlicht. Ich behalte dein Wort bei mir. Ich verinnerliche es, damit ich nicht gegen dich sündige. Wisst ihr was? Jesus selbst wird auch als Wort Gottes bezeichnet. Und zwar als das lebendige Wort Gottes. Wenn wir ins Johannesevangelium gehen in der Bibel, dann erfahren wir gleich zu Beginn, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort oder das Wort war Gott. Und dann wird klar im weiteren Verlauf, das ist Jesus Christus. Das Wort wurde ein Mensch wie du und ich und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie der einzige Sohn von seinem Vater hat. Das ist Jesus. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das bedeutet auch, ich nehme Jesus in mein Leben auf, der das lebendige Wort Gottes ist, der mir meine Schuld vergibt, der meine Schmach und Ängste getragen hat. Und ich kann sagen, ja, er gibt mir die Kraft, dass ich in der Vergebung leben kann. Und wenn ich einen Fehler mache und sündige gegen Gott oder gegen Mitmenschen, dann kann ich bei Jesus die Vergebung wieder in Anspruch nehmen. Das ist stark. Und dieser Jesus, der lehrt uns, diese Bibel zu lesen, die Heilige Schrift zu lesen, denn sie verweist immer wieder auf Jesus. Mir fallen jetzt verschiedene Fragen ein, die ich mit euch anschauen will. Die erste Frage ist, stimmt es, dass wir durchs Bibellesen wachsen? Und wenn ja, worin? Die zweite Frage, warum sollte ich mir eine Bibellesegewohnheit antrainieren? Und die dritte Frage, was hindert mich denn, die Bibel zu lesen und darüber nachzudenken? Ich versuche einige Antworten auf diese Fragen zu geben, aber ich ermutige euch auch weiter zu denken. Erste Frage, stimmt es, dass wir durchs Bibellesen wachsen? Wenn ja, worin? Wir wissen ja alle, Wachstum kann man nicht machen. Wenn wir eine Pflanze anschauen, dann wissen wir, da war keiner dran, der an der Pflanze gezogen hat. Die ist gewachsen. Wir wissen auch, dass die Pflanze sich nicht selbst angetrieben hat. Wachse, wachse, wachse. Wachstum geschieht wann? Wenn man gesund ist. Wenn die Umgebung stimmt. Wenn Nahrung da ist. Kinder und Jugendliche wachsen körperlich. Irgendwann hört man auf und man nennt das dann Erwachsen. Wir wissen aber auch, dass wir innerlich ebenfalls wachsen. Unsere Seele reift und das hört nicht auf, wenn man 18 oder 20 oder 25 ist. da schaue ich ein paar Gesichter, die haben schon sogar mehr graue Haare als ich. Und ihr würdet das bestätigen, ja, man hört nicht auf zu wachsen. Man kann immer dazu lernen. Wenn du aufhörst zu lernen, dann bist du ganz nah dran, nicht mehr zu sein. Das ist ein Zeichen vom Ende. Bleibt dran. Wachstum geschieht aber automatisch, wenn wir gesund sind. Wenn wir uns gesund ernähren, wenn wir uns gegen Stürme behaupten können, wenn wir Orte haben, wo wir gedeihen können. Und das Bibellesen ist so ein Ort, wo wir wachsen können. Beispiel. In der Bibel lernen wir einen jungen Freund vom Apostel Paulus kennen, Timotheus. Timotheus ist der Sohn einer jüdischen Mutter, Eunike, und eines griechischen Vaters. Sie wohnen in einer Gegend, wo nicht das jüdische Leben normal ist. In einer Gegend, wo nicht jeder die Heiligen Schriften sowieso kennt, wo man nicht einfach automatisch in die Gottesdienste geht, sondern sie wohnen in der römischen Provinz Asia, das ist dort, wo heute die Türkei liegt, und dort glaubt jeder etwas anderes. Man hat verschiedene Götter, man hat verschiedene Philosophien, an die man glaubt. Und da sind auch ein paar Juden, wie eben diese Eunike, die mit ihrer Mutter, der Lois, hier in der Gegend wohnt. Sie ist aber verheiratet mit einem griechischen Mann, der vermutlich auch eine andere Religion und einen anderen Glauben hat. Timotheus wächst also schon in einer Familie auf, wo verschiedene Ansichten da sind. Und er ist nicht in einem Umfeld, wo er automatisch Gott lieben und kennenlernt. Aber die Mutter und die Großmutter, die kümmern sich darum, dass der Timotheus eine Liebe zu Gott gewinnt. Und wisst ihr, wie sie es tun? Sie tun es, indem sie ihm die Bibel zeigen. Die Heilige Schrift, für die Juden damals einfach der erste Teil von unserer Bibel, das Alte Testament. Der Apostel Paulus schreibt dann, ich habe das auch hier aufgeschrieben, über diesen und zu diesem Timotheus, schau mal, du aber sollst dich treu an das halten, was ich dich gelehrt habe und was du gelernt und im Glauben angenommen hast, denn du weißt, wer dich unterrichtet hat. Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden. Und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Das hat der Timotheus als Kind gelernt. Und als er dann ein Jugendlicher war, hat er von Jesus Christus gehört, dass er der Sohn Gottes ist, dass er unsere Schuld getragen hat und unsere Sünde und uns Vergebung anbietet und ein neues, ewiges Leben durch die Auferstehungskraft. Und der Timotheus kam zum Glauben an Jesus. Er konnte innerlich reifen. Er hat die Schrift schon als Kind verinnerlicht und jetzt wächst es. Es stimmt also, durchs Bibellesen kann man wachsen. Aber worin? Worin kann man wachsen? Ich möchte ein anderes Beispiel erzählen. Da war viele, viele Jahre, bevor Timotheus lebte, ein etwa 40-jähriger Mann, der Josua. Nein, der war schon 80. 40 war er vorher. Zu dem Zeitpunkt war er bereits 80 und er bekommt die Verantwortung, das Volk Israel, das Volk Gottes, über den Fluss Jordan in ein neues Land hineinzuführen, das er 40 Jahre zuvor mal erkundet hat, als er 40-jährig war. Er steigt also in eine riesige Verantwortung hinein. Und jetzt spricht Gott zu ihm. Oh, wie wünschte ich mir das auch, immer wieder, dass Gott einfach hörbar zu uns spricht. Dass ich einfach so spazieren kann und dann höre ich, ah, Cousi, und dann, ah, du bist es, super. Was hättest du mir heute wollen sagen? Und dann sprechen wir so zusammen, das wäre doch super, oder? Oder ich bin so am Arbeiten und komme irgendwo nicht weiter, dann tippt er mir auf die Schulter und ich höre seine Stimme, sagt, mach's doch so oder so. Ach, wäre das gäbig, oder? Das geschieht sehr selten. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe ein-, zweimal in meinem Leben wirklich die akustische Stimme Gottes gehört. Und das war dann meistens ein Ruf, eine Berufung oder ein Hey, kehr um, ich warne dich. Ja, das gibt's. Bei Josua war es aber so, dass Gott ihn hier angesprochen hat. Es war ja wirklich auch ein ganz entscheidender Punkt in seinem Leben. Jetzt ist er alleine verantwortlich, ein Millionenvolk durch einen Fluss zu führen und ein Land zu erobern. Und Josua hört, wie Gott zu ihm spricht, und er sagt dreimal zu ihm, sei mutig und stark. Dreimal. Das erste Mal sagt er, sei mutig und stark, denn das ist dein Auftrag, du sollst für das Volk Israel das neue Land erobern. Das ist der erste, sei mutig und stark. Auftrag klar. Das dritte, sei mutig und stark ist, ich habe dir geboten, dass du keine Furcht haben sollst. Sei mutig und stark, denn ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Wow. Das dritte, sei mutig und stark ist, eine Zusage der Gegenwart von Gott. Das tut jetzt aber gut. Und das zweite, das im Sandwich, sei mutig und stark, ich zeige es, ich habe es leider nicht aufgeschrieben, aber ich lese es euch vor. Es steht in Josua Kapitel 1, die Verse 7 bis 8. Josua Kapitel 1, die Verse 7 bis 8. Sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab, sagt Gott zu Josua. Weiche nicht von ihnen ab, von den Gesetzen. Warum? Damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Wie kann das gehen? Wenn man sie wiederholt, wenn man sie liest und laut ausspricht dazu, wenn man sie memoriert, dann sind sie im Mund. Sie sind dann im Mund, wenn ich mit anderen spreche und Fragen beantworte, wenn es um Entscheidungen geht. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Und wie kann das geschehen? Es steht hier, denke Tag und Nacht über das Gesetz nach. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Jetzt bekommt der Josua einen riesigen Auftrag und eine gewaltige Zusage, aber im Sandwich steht, was er tun soll, damit das Wirklichkeit wird. Halte dich an das geschriebene Wort Gottes. Das Gesetz war das damals für ihn. Sie hatten ja noch nicht mehr als das geschriebene Gesetz. Für uns könnte das auch heißen, halte dich an das, was Gott aufgeschrieben hat. Es ist so wertvoll. Denke darüber nach. Lies nicht nur und vergiss es wieder, nicht Eirologöschene, sondern wirklich beschäftige dich damit. Gott sagte nicht, Josua, trainiere dich in hörendem Gebet. Du musst meine Stimme jetzt jeden Tag deutlich hörbar erkennen können. Nein, Josua hörte auch nicht von Gott diese Aufforderung, geh jeden Tag hinaus in die Wiesen, in die Wälder und staune über die Schönheit der Schöpfung und über meine Größe. Nein, das hat er auch nicht gesagt. Josua hörte auch nicht von Gott, geh und werde ein Worshipper, einer, der täglich neue Lieder erfindet zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Nein, er sagte einfach das, lies, was da steht. Lies es einfach. Es ist so nahe. Das Gute ist so nahe. Du brauchst es nur zu lesen und wieder zu lesen und zu verinnerlichen, wie die Medizin. Denn es hilft dir so zu leben, dass deine Aufgabe gelingt. Denn es hilft dir so zu leben, dass du weißt, was Gott wirklich will. Es hilft dir so zu leben, dass deine Zweifel wieder stabilisiert werden. Es hilft dir so zu leben, dass es Gott freut und dich zu einem gelingenden Leben führt. Ja, ich könnte euch weitere Bibelstellen zeigen, warum es sich lohnt. Und dass es wirklich so ist, durch das Lesen und Nachdenken über die Bibel, das Verinnerlichen, werden wir wachsen. Ich habe eine zweite Frage. Warum sollte ich mir eine Bibellesegewohnheit antrainieren? Ollie Proctor schreibt in dieser Broschüre, Nichts hat einen größeren Einfluss auf das geistliche Wachstum als das Nachdenken über die Schrift. Seite 4. Das Nachdenken über die Schrift hat einen gewaltigen Einfluss auf das geistliche Wachstum. Er verweist dabei auf eine Umfrage, die gemacht worden ist, mit gläubigen Leuten mit der Frage, was hilft dir im Glauben zu wachsen? Man hat ganz viele verschiedene mögliche Antworten gezeigt und eine dieser Antworten, die ganz, ganz oben war, war wirklich die, das Nachdenken über Gottes Wort, über die Bibel. Dazu gehört auch eine andere Antwort, die viele gegeben haben. Ich vertraue, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Das Vertrauen, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist ein Wachstumsfaktor. Darin lesen und darüber nachdenken auch. Und das Beten auch. Beten, dass Gott uns führt im Alltag. Herr, führ mich, zeig mir, hilf mir. Und das Beten um Vergebung der Schuld. Vergib mir, was ich gemacht habe, was dich nicht ehrt, wo ich die Liebe zu dir und zu den Mitmenschen nicht gelebt habe. Vergib mir diese Gedanken, diese Worte und diese Taten. Es hat also viel Wahres in diesem Lied. Lies deine Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Gesetz und einer Gewohnheit? Ein Gesetz ist etwas Gesetztes, das man gut finden kann, aber man lebt es nicht unbedingt. Vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht. Man lebt es nicht automatisch jedenfalls. Eine Gewohnheit ist etwas, das wir einfach automatisch tun. Es gibt das Gesetz, dass wir, wenn wir als Menschen aufrecht stehen, das Gleichgewicht halten müssen. Das hat irgendwie mit Schwerkraft und so zu tun. Das ist ein Gesetz. Ein kleines Kind, das erst lernt zu gehen, versteht das Gesetz, aber es kann es noch nicht umsetzen. Es fällt immer wieder auf die Nase. Als erwachsene Leute und als größere Kinder natürlich auch schon, ist es so intus. Denkst du beim Gehen immer noch dran, oh, ich muss das Gleichgewicht halten? Höchstens, wenn du zu viel Alkohol getrunken hast oder wenn du eine Krankheit hast, die auf das Gleichgewichtsorgan gegangen ist, ja. Oder wenn der Fuß nicht mehr will. Aber im Normalfall ist eine Gewohnheit daraus geworden und wir gehen einfach, ohne ständig zu denken, ich darf jetzt nicht umkehren, ich darf jetzt nicht umkehren, ich darf jetzt nicht umkehren. Und genauso kann auch das Lesen in Gottes Wort und das Beten zu einer Gewohnheit werden. Aber wenn es einfach ein Gesetz wäre, und Leute, es ist kein Gesetz. Aber wenn es ein Gesetz wäre, dann könnten wir empfinden, das löst ja Druck aus. Oh, jetzt bin ich ein Christ und jetzt muss ich noch Bibel lesen. Hey, da hast du dein Leben Jesus übergeben, du hast erfahren, wie er dir hilft, wie er dich reinigt von aller Sünde, wie er dir neue Hoffnung gibt und jetzt sollst du noch Bibel lesen. So nicht. Ja, lassen wir das. Aber wisst ihr was, das ist nicht das Problem vom Druck, sondern es ist ein anderes Problem. Wir verstehen das nur falsch. Es hat zu tun mit Spannung. Wenn ich hier einen Gummi habe und den einspanne zwischen meinen Händen, dann erzeugt das ganz, ganz natürlich eine Spannung. Und so ist es auch. Hier habe ich den Wunsch, wo ich hin möchte. Ich möchte ein Mensch sein, der Jesus nachfolgt und der auch nah bei Gott ist und der auf Gottes Stimme hört und der seinen Willen erkennen möchte, das ist meine Vision. Ich möchte jemand sein, der die Bibel als Gottes Wort ernst nimmt und darin liest und darüber nachdenkt und merkt, dass ich wirklich geprägt werde davon. Das ist die Vision. Hier habe ich aber den Status quo, wie es im Moment ist, die Realität, die ist noch nicht ganz dort, oder? Sondern ich bin vielleicht irgendwo hier. Da gibt es verschiedene Gründe. Und das erzeugt eine Spannung. Ich bin nicht dort, wo ich eigentlich sein möchte oder wo ich denke, dass es gut wäre, dass ich bin. Jetzt kannst du auf zwei Arten diese Spannung aufheben. Die eine Art ist, du bleibst stehen, wo du bist und du holst die Vision näher zu dir. Sagt, ja, das ist für Missionare, für Pastoren, für Angestellte und für solche, die eine Leitungsposition in der Gemeinde haben, schon so. Aber für mich als normaler Christ reicht es, wenn ich ab und zu in der Predigt eine Bibelstelle vorgelesen bekomme. Das ist genug. Und so kannst du die Spannung klein halten und du hast keinen Druck mehr. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, dass du sagst, ja, ich will wachsen. Und ich möchte, dass mein Jetzt-Zustand näher an das herankommt, wo Gott mich haben möchte. Ich habe vorhin schon gesagt, wachsen können wir nicht aus uns heraus. Das geschieht, wenn wir gesund sind. Was wir tun können, sind gesunde Gewohnheiten in unserem Leben angewöhnen. Nicht Gesetze, du sollst, sondern ich gewöhne mir das jetzt einfach an, weil es gut ist. Ich lese jetzt einfach jeden Morgen etwas in der Bibel, weil das mir gut tut. Und du merkst, wenn du etwas 3 Wochen lang tust, regelmäßig, dass es langsam zu einer Gewohnheit wird. Übrigens braucht man auch so lange, um schlechte Gewohnheiten abzugewöhnen. Also ich habe mal gehört, wenn du so ein Muster hast, das negativ ist und du möchtest das loswerden, brauchst du so lange, um das loszuwerden, wie du gebraucht hast, um es anzutrainieren. Also junge Leute, fangt früh damit an, blöde Angewohnheiten abzutrainieren. Sonst habt ihr dann mit 65 oder 75 ziemlich lange noch vor euch, um das loszuwerden. Mein Wunsch an uns ist, es ist ein guter Grund, sich eine gute Bibellesegewohnheit anzutrainieren, damit das kein Druck ist, sondern eine Spannung, die uns wachsen lässt, ein gesundes Umfeld. Ich komme noch auf die dritte Frage, was hindert uns, die Bibel zu lesen und darüber nachzudenken? Es gibt verschiedenste Gründe. Ein Grund, habe ich mir gedacht, könnte der sein. Ich habe Mühe mit Lesen. Das begegnet mir immer wieder in Gesprächen mit Leuten. Ich bin mich nicht mehr gewohnt zu lesen. Ich habe das in der Schule gelernt, aber das Lesen ist schwierig für mich. Es ist anstrengend. Ja, klar. Es ist übrigens auch für Leute anstrengend, die sich mehr gewohnt sind zu lesen. Aber schau mal, es geht darum, dass wir lernen, über die Schrift nachzudenken. Und ich möchte einfach die Frage stellen. Es gibt 2 Möglichkeiten zu sagen, ich habe Mühe mit Lesen. Die eine Möglichkeit ist, dass du eine Schwäche hast in dem Bereich, eine Leseschwäche. Und dann sage ich, hol dir Hilfe. Es gibt Hilfen, denn es geht ja darum, dass du über Gottes Wort nachdenken kannst. Und die Lösung kann nicht sein, dass du das einfach sein lässt, sondern hol dir Hilfe in dem, dass dir jemand vorliest. Schaut, in biblischen Zeiten haben gar nicht so viele Leute lesen gekonnt, jedenfalls dort, wo der Timotheus dann schließlich war, als Gemeindeleiter. Der Apostel Paulus sagt zu Timotheus, halte an mit Vorlesen, lies der Gemeinde vor, lies diese Briefe vor, lies das vor, was wir schriftlich haben. Also hol dir Hilfe, dass du Leute hast, die dir vorlesen, oder dass du eine App hast, das dir vorliest. Wir sind heute so gesegnet mit verschiedensten gratis verfügbaren gelesenen Bibeltexten. Da kannst du dir ganz, ganz einfach etwas vorlesen lassen. Ist es also eine Schwäche, dann hol dir Hilfe, damit du doch auch über Gottes Wort nachdenken kannst. Ist es aber vielleicht auch Faulheit, dann brauchst du was? Ja genau, ich sage es jetzt nicht. Es braucht Disziplin. Es braucht einen Willensentschluss. Faulheit kann man doch nicht als Entschuldigung nehmen, um zu sagen, ja, jetzt habe ich halt Pech gehabt, ich kann jetzt nicht über die Bibel nachlesen, weil mir das Lesen so Mühe macht. Schaut, das gibt es in ganz verschiedenen Bereichen. Zähne putzen. Da kann man auch sagen, ja, es ist so mühsam. Aber wenn du es nicht tust, merkst du irgendwann die Folgen. Und weil das ans Geld geht, haben wir irgendwann genug Motivation, doch die Zähne zu putzen. Beim Bibellesen, ah ja, es ist so mühsam. Und dann denken wir aber nicht, was es für Konsequenzen haben könnte. Einfach, dass wir ein verkümmertes Baby-Christsein behalten, ein Leben lang. Das ist uns dann egal. Das sollte es nicht sein. Also Faulheit bitte nicht. Bei Schwäche hol Hilfe, bei Faulheit lerne Disziplin durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hilft uns. Zweites Problem, das mir immer wieder begegnet, wenn ich mit jemandem über das Bibellesen spreche, ist, ich habe keine Zeit. Zeit ist aber immer Priorität. Was uns wichtig ist, dafür haben wir Zeit. Wie viel Zeit hast du schon wieder fürs Zähneputzen pro Tag? Es ist dir offenbar wichtig genug, dass du mindestens ein paar Minuten investierst. Wie viel Zeit hast du pro Tag fürs Essen? Da nehmen wir uns offenbar schon mehr Zeit. Es ist uns auch sehr wichtig. Wie lange isst du pro Tag? Bibellesen ist wie Essen und Zähneputzen zusammen. Es sättigt uns und reinigt uns. Noch ein Vergleich. Stell dir vor, du bist verliebt. Ich weiß nicht, wie stark du dir das jetzt so einreden musst. Ich stelle mir jetzt vor, ich wäre verliebt. Oder wie stark, dass du sagst, ja, klar, ist es so. Und stell dir vor, du wärst wirklich in deinen Partner, in deinen Mann, in deine Frau verliebt. Das wär ja noch Hammer, oder? Also das wäre ja tragisch, wenn es anders wäre. Würdest du dir Zeit nehmen? Würdest du dir Zeit nehmen wollen für ihn oder für sie? Schau, Bibellesen ist der Ort, wo Gott dir heute begegnen möchte. Es ist unser Privileg, auf dieser Erde Gott zu lieben und die Menschen zu lieben. Und dort, in dieser Zeit mit Gott, die wir ganz persönlich für ihn einrichten können, darf das geschehen. Es ist ein Date. Ich sage immer, stell dir vor, es ist ein Rendezvous mit Jesus. Oder ein Date mit Jesus. Dritter Punkt, der ein Hindernis sein könnte. Die Aussage, ich will gar nicht wachsen. Das stresst mich doch ständig, irgendwie weiterzukommen. Kann man nicht einfach mal zur Ruhe kommen? In der Bibel heißt es ja auch, dass der Herr unser Hirte ist, der uns an frische Wasser und grüne Wiesen führt. Da kann man doch einfach sein. Und das stimmt. Natürlich, wir dürfen sein, aber wo wir sind bei Jesus, dort wachsen wir. Es soll ja eben nicht ein Druck sein. Aber wer sagt, ich will nicht wachsen, der ist ehrlich. Aber ehrlich gesagt auch falsch. Denn wo man sich fokussiert, dort entsteht Wachstum. Wenn du sagst, ich will nicht wachsen, müsstest du ehrlicherweise sagen, ich will nicht im Glauben wachsen. Ich will nicht, dass ich Jesus ähnlicher werde. Ich will viel lieber dort wachsen und zunehmen, wo ich mich jetzt beschäftige. Womit beschäftigt man sich? Mit der Arbeit. Ich will wachsen in der Arbeit. Ich will dort besser werden. Mit dem Lernen. Ich will besser werden, um diese Prüfungen zu lernen. Ich will meinen Lernstil verbessern. Beim Gamen oder Spielen. Ich will besser werden und andere schlagen. Ich will dort wachsen. Und ihr könnt Verschiedenes aufzählen. Beim Geld investieren, beim Gartenbau, wo immer man sich investiert, dort kann man wachsen. Also ehrlich gesagt, wer sagt, ich will nicht wachsen, müsste es präzisieren und sagen, ich will nicht im Glauben wachsen. Aber da gibt es eine wunderschöne Bibelstelle, die sagt, habe deine Lust am Herrn. Nimm doch den Herrn selbst in den Fokus. Nimm Jesus als deine Leidenschaft und dann wird das wachsen. Und die Freude, Bibel zu lesen, wird ganz natürlich dazukommen. Da gibt es also einiges zum Nachdenken. Und Umsetzungstipps findet ihr auch in der Broschüre von Ollie Proctor hier in das Wort. Zum Beispiel die Frage, welche geistliche Übung kann ich anwenden, um das Feuer am Brennen zu halten? Anders gefragt, welche gute Gewohnheit möchte ich weiterentwickeln und antrainieren? Oder was unternehme ich im Wissen darum, dass die Beschäftigung mit der Heiligen Schrift bei weitem der wichtigste Faktor für Gesundheit und Wachstum im geistlichen Bereich ist? Jetzt haben wir darüber gehört, es ist wichtig. Man kann wachsen, wenn man liest in die Bibel und betet jeden Tag, macht. Aber nicht als Gesetz, sondern als Gewohnheit. Was unternehme ich, damit das zunehmen kann? Wir erfahren auch eine Ermutigung, ein Challenge hier drin, ihr könnt es nachlesen. Nimm dir 15 bis 20 Minuten Zeit, um Psalm 119 zu lesen. Diese 176 Verse. Wally Proctor schreibt, er belohnt den Leser, der seine Wahrheiten studiert. Probier's aus. Ein letzter Anwendungstipp oder Umsetzungstipp beim Thema Beten. Wir haben auf unserem Februar-Gemeinde-Info und in der E-Mail, die dort dazu auch versandt worden ist, eine Umfrage platziert, eine Umfrage über das Beten. Welche Interessenbereiche hast du beim Thema Beten? Nimm dir das Umfrageblatt, es liegen auch draußen noch Gemeindeinfos auf, wo das, die Umfrage eingelegt ist. Füll das aus, es gibt auch eine Online-Variante, um das auszufüllen. Und gib Bescheid, ich bin gespannt, welche Schwerpunkte das Bedürfnis und Interesse in unserer Gemeinde abdecken. Damit habe ich jetzt einige Punkte gesagt, was ich auch noch sagen könnte, und das ist einfach jetzt zum Weiterdenken. Wenn ich schon die Bibel lese, wie komme ich dabei auch ins Nachdenken darüber und habe einen Gewinn davon? Welche Fragen könnte ich stellen an den Bibeltext? Und dazu können euch alle, die den biblischen Unti gemacht haben, schon wertvolle Antworten geben, denn damit arbeiten wir immer wieder im Unti. Welche Fragen bewegen uns da? Ich möchte kurz beten, Gott danken für sein Wort und lade euch dann ein, mitzugehen, innerlich mitzugehen in dem Lied, das wir singen wollen. Und anschließend werden wir das Privileg haben, miteinander das Abendmahl zu feiern. Und Annette wird uns dort leiten. Jesus Christus, du bist das Wort Gottes. Du bist Gott und du bist Mensch geworden. Und durch den Glauben lebst du in unserem Herz. Du wohnst in uns. Und du gibst uns die Bibel, und das soll nicht ein toter Buchstabe sein, der uns erschlägt, oder eine Gewohnheit, ein Gesetz, man soll Bibel lesen, sondern es soll ein Gewinn sein, weil wir dort dir begegnen können und deine Stimme, deinen Willen erkennen können. Schenk uns neu, immer wieder täglich Freude. Und wenn wir die Freude nicht haben, die Ausdauer, um da drin zu bleiben und zu merken, wenn wir immer wieder darüber nachdenken, werden wir von dir befähigt, um unsere Aufgaben auszuüben, um unsere Berufung zu leben und um zu wachsen. Danke für dein Wort. Amen.